vorm Buch.
Ostergeschenke.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Wir sind heute wieder live bei Alex Bücken in seiner Buchhandlung. Mein Name ist Mats Kastning und zu meiner Linken darf ich vorstellen, das erste Mal live jetzt auch mit dabei, die unglaubliche, vielbelesene und kein Buch über 170 Seiten zu viel lesende Steffi Knebel.
Ich bin der nicht lesende Part in dieser Runde.
Aber auch du liest jedes Mal ein Buch.
Ja, also nur um mich kurz vorzustellen, wir haben das am Anfang gemacht und dachten so, wir wollen einen Podcast, einen Literaturpodcast auf Augenhöhe. Wir haben einen Vielleser und einen Nichtleser. Ich muss sagen, wir machen es seit 4 Jahren. In der Zwischenzeit lese ich auch richtig viel für meine Verhältnisse. Aber das war eben für mich eine ganz neue Erfahrung. Und am Anfang habe ich gesagt, ich lese kein Buch über 400 Seiten.
400 waren es genau, ja.
Ja, 400. Ja gut, ich habe es immer versucht, die dünnen zu nehmen. Aber in der Zwischenzeit bin ich auch schon bei einem, ich glaube, ich lese gerade das krasseste Buch, das ich je gelesen habe, mit 650 Seiten. Gut, das Gute ist, relativ viel Buchtipps sind hinten noch drin, also Quellenangaben. Das stellen wir dann in der nächsten Folge vor. Also ich wage mich jetzt auch an die größeren Formate, aber für den Talk ist es wichtig. Wir wollen ja irgendwie alle mitnehmen.
Dabei habe ich heute die dünnen Bücher. Und zu meiner Rechten, Alex, möchtest du auch noch kurz was zu dir sagen?
Ja, wunderschönen Abend. Weil ich freue mich wieder, ne?
Dass bei zu jetzt, dir.
Zu mir, ne? Ja. Nein, das sage ich natürlich zum Publikum, weil wir senden ja live. Das darf man ja nicht vergessen. Und ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen und ja, dass wir uns gegenseitig unsere Highlights vorstellen.
Ja, also Thema heute, du hast es ja schon gesagt, im Titel lässt es vielleicht ein bisschen erahnen, es geht um Ostergeschenke. Und das heißt immer, wir haben von allem Möglichen was mitgebracht. Ich habe jetzt, und damit will ich den Abend thematisch auch mal so auf Spur setzen, mir ein Buch rausgesucht, was ich total großartig fand, Soundcheck. Das sind Geschichten für Musikfans von diversen Autoren. Und was ich daran toll finde, warum ich immer gerne Kurzgeschichtenbücher lese, man kann rausfinden, ob einem die Autoren gefallen, ohne dass man ein ganzes Buch lesen muss. Ich habe festgestellt, dass Herr Kermani wird nicht mein Favorit. Habe ich in dieser Kurzgeschichte, ging nicht, war nicht mein Ding. Während Herr Murakami wieder bewiesen hat, dass er unglaublich gut schreiben kann. Und warum ich dieses Buch aber jetzt mitgebracht habe und so toll finde, wir hatten ja mal eine Zeit lang die Rubrik, den ersten Satz vorzulesen. Für die es noch nicht wissen, wir haben es glaube ich schon ein paar Mal im Podcast erzählt, es gibt tatsächlich einen Preis für den besten ersten Satz. Der ist glaube ich auch nur einmal vergeben worden, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Hat auf jeden Fall Günter Grass gekriegt für Ilse Bilse würzte nach aus der Butt. So haben wir einen Bildungsauftrag heute schon erledigt. Und der erste Satz hier in dem Buch, in der ersten Geschichte von T.C. Boyle, der Hardrock-Himmel. Als ich starb, kam ich in den Hardrock-Himmel. Und das fand ich jetzt, weil Ostern vor der Tür steht, das hat ja auch viel mit Himmel zu tun. Und der Gedanke, weil in dieser Geschichte passiert nämlich Folgendes. Der Protagonist ist Hardrock-Gitarrist und landet im falschen Himmel. Er kommt nämlich erst in den Bebop-Himmel. Und dann landet er im Polka-Himmel, dann geht er jetzt in den Klashmer-Himmel, über den Pop-Himmel, den Disco-Beat-Himmel, dann geht seitenweise, bis er dann irgendwann am Hardrock-Himmel ankommt und nicht reinkommt.
Muss er vorspielen oder wie wechselt man den Himmel?
Nee, er musste, also er meinte, was hat er geschrieben? Der Himmel, dort sah es aus wie auf der Houston Street in Harlem. Das kann nicht der Himmel des Hardrock sein, dachte ich mir. Und dann geht er halt blockweise weiter und landet immer wieder bei irgendwelchen neuen Musikrichtungen, kommt dann irgendwann in diesen großartigen, an die Pforte, die dann aussieht, als würde es ein klassisches Konzertgelände. Und dann stehen aber überall Fender, Verstärker und Gitarren rum. Und er hat seine natürlich dabei und da muss er vorspielen. Und er ist wohl ein ganz guter Gitarrist, aber der Türsteher lacht sich kaputt und meinte so, Digga, das ist der Himmel für Hardrock-Gitarristen, so, da kommst du nicht rein. Und dann beschließt er, Tuba zu lernen. Was ich jetzt eine gute Geschichte fand, also das ist die erste Geschichte, es sind jede Menge Geschichten drin. Ich kann es nur empfehlen, weil es alles ganz nette Geschichten sind für Musikfans. Also wenn ihr Musikfan in der Familie, Freundeskreis habt, richtig toll. Und warum habe ich damit jetzt angefangen? Weil ich die Frage total spannend finde und die wollen wir uns heute Abend mal bei jedem Buch stellen. Mhm. Was passiert, wenn der Protagonist, die Protagonistin oder Autor, Autorin in den falschen Himmel kommen? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht?
Bis jetzt noch nicht, aber es rattert schon im Hinterstübchen.
Hast du dir mal Gedanken gemacht, was passiert, wenn du jetzt zum Beispiel nicht in den Architektenhimmel kommst?
Nee. ich komme in den Architektenhimmel.
Okay, selbstbewusst, ja. Nee, also kann ich nur tatsächlich viele nette Geschichten, unter anderem auch von Sven Regner ist auch mit dabei, wobei das nur ein Ausschnitt ist aus einem Buch. Also es sind nicht alles Original-Stories hierfür, sondern das ist aus Magical Mystery Tour oder die Rückkehr des Carl Schmidt. Das ist der, glaube ich, dritte Teil von
Herr Lehmann.
Genau, der dritte Teil von Herr Lehmann. Und da ist ein Ausschnitt drin, aber das ist ja auch, geht's ja auch viel um Musik. Habt ihr Fragen? Also du, zum Buch, oder? Wollt ihr noch was wissen? Weil sonst würde ich den Reigen jetzt eröffnen und sagen.
Was fandest du denn an jetzt bei den Geschichten? Was war denn dein Highlight? Was die erste Geschichte?
Nee, ich fand die schönste Geschichte, ich weiß jetzt nicht, weil ich habe es jetzt in einem durchgelesen. Hm. Ich glaube, es war von Benedikt Wells, wo es darum ging, dass ein Saxophonist die Lust am Spielen verloren hat, weil er immer nur so blöde Tanzmusiksachen spielen musste und dann zurück zur Musik findet in dem Heizungskeller von einem Hotel. Das ist ja so total naheliegend.
Die Akustik wird wahrscheinlich gut gewesen sein.
Das Interessante war, dass das der einzige Raum im Hotel war, der halt schallisoliert war. Ah. Weil diese Heizungsräume halt ist total laut, viel Lärm drin, das muss halt weg. Hm. Also es darf ja nicht im Hotel überall so laut sein. Und er hat dann festgestellt, dass in diesem Raum wahnsinnig viele Geräusche sind und er dann nur immer den einen Ton ergänzt hat auf seiner Trompete und den stundenlang gespielt hat, der ihm im Raum fehlte. Und das fand ich mal so eine ganz, ganz krasse Herangehensweise, weil ich meine, man kennt es ja, wenn man irgendwo ist und hat so eine Geräuschkulisse um sich rum. Und wenn du jetzt denkst so, da fehlt ein Ton. Kennst du es nicht?
Nein, du guckst. Ich habe ja mal Saxophon gespielt, aber das hat leider nicht funktioniert. Also selbst bei dem einen Ton hätte ich es nicht geschafft.
Also ich habe mal Klarinette gespielt und meine Eltern haben damals bei der Musikschule die Klarinette ausgeliehen. Die war so alt, dann habe ich irgendwann den Klarinettelehrer gewechselt. Der hat gemeint, was ist das denn? Damit kannst du doch nicht spielen, ja? Habe ich eine neue Klarinette bekommen und dann meinten meine Eltern, hört sich doch nicht so schlecht an. Ja. Mir hat auch nie ein Ton gefehlt, es war halt nie ein richtiger dabei.
Da gab es, wie ein schöner Witz mit dem Sänger. Er war mit so vielen Tönen verabredet, aber hat keinen getroffen. Nee, ich fand diese Vorstellung, weil wenn man irgendwo sitzt, macht die Augen zu und es ist ein totaler Lärm um einen rum. Und dass man dann irgendwo ist so eine Lücke, so eine akustische Lücke. Und die zu füllen, habe ich jetzt selten ein Saxophon oder eine Trompete oder irgendwas dabei, mhm. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man dann so genau diesen einen Ton, und den spielt er dann stundenlang, und dann driftet das in so eine Jazz-artige Geschichte ab, wo er dann irgendwann tatsächlich mit einer Combo auf Tour geht und immer nur diese ein, zwei Töne spielt. Also das hat mich am meisten begeistert. Fand ich, also weil es der schönste Gedanke war und weil es auch mit die schönste Geschichte vom Schreibstil her war.
Okay.
Aber es sind noch viele andere gute drin und ich kann es wirklich nur jedem, der einen Musikfreund in der Familie hat, Soundcheck.
Wie heißt denn der erste Satz?
Den habe ich auch vorgelesen. Der erste Satz lautete, als ich starb, kam ich in den Hardrock-Himmel.
Ja,
danke. Ja. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Geschichte das war, weil ich habe mir die Titel nicht gemerkt, die komischerweise auch nicht unbedingt was mit den Geschichten zu tun hat. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Aber also sehr zu empfehlen. Möchtest du weitermachen mit deinem ersten Buch?
Ja, ich habe nämlich, ich weiß jetzt nicht, in welchen Himmel Elena Fischer mit Paradise Garden habe ich dabei. Das fand ich ganz spannend, weil sie hat ja den Deutschen Buchpreis dieses Jahr gewonnen. Und das ist ein Coming-of-Age-Roman. Ich habe schon gelernt, wir sollen heute nicht so viel Englisch, lieber Deutsch. Also so, wenn
wir nehmen Publikumswünsche ernst.
Protagonist, in dem Fall die Protagonistin, ist 14 Jahre alt, lebt allein mit ihrer Mutter in einer Hochhaussiedlung und die Mutter ist alleinerziehend und man bekommt das Erwachsenwerden der Jugendlichen mit, das natürlich beginnt gern wie bei den Coming-of-Age- Romanen, die Mutter stirbt. Und jetzt lese ich mal den überraschenden ersten Satz, weil ich spoiler überhaupt nicht. Meine Mutter starb diesen Sommer. Und jetzt lese ich mal den letzten Satz. Meine Mutter starb diesen Sommer. Und es ist wahnsinnig spannend, was zwischen diesem ersten und letzten Satz so passiert, weil sie kann wahnsinnig toll schreiben und beschreiben. Und dieses Mädchen, die leben halt in relativ prekären, armen Verhältnissen, aber die hat jetzt lustigerweise ein total gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Die Mutter ist Ungarin oder Halbungarin und hat einfach so eine tolle, lebendige, positive Art, diese Tochter ja, zu erziehen oder ihr Ratschläge fürs Leben mitzugeben. Also das ist einfach so, irgendwann sagt sie zu ihr, es ist ja, vielleicht ist das so ein bisschen der ungarische Background, wenn deine Beine lang genug sind, dann ist es Zeit, dass du Auto fahren lernst. Also so ungefähr, das ist so die Einstellung der Mutter. Und die hat aber auch auf alle Lebensfragen ungefähr so eine Antwort. Und das macht es halt total schön und dann auch natürlich dramatisch, als die dann stirbt. Und die stirbt unter ganz schrägen Umständen, zu denen will ich jetzt nichts genauer sagen, man muss es einfach lesen, aber diese Entwicklung, das Mädchen versucht dann halt, die will nicht bei ihrer Großmutter groß werden oder zurück nach Ungarn oder zu der Großmutter nach Ungarn und macht sich auf die Suche nach ihrem Vater und das ist so, eigentlich spinnt sich so diese Gesamtgeschichte einmal durch und es, wie gesagt, da sind so wahnsinnig schöne Sätze drin in diesem ganzen Buch. Ich war eigentlich ganz schockverliebt und erst dachte ich, es geht um Garten, weil es heißt ja Paradise Garden, aber das kann ich vielleicht so ein bisschen auflösen. Paradise Garden ist der größte Eisbecher, den man in der Eisdiele kaufen kann und den isst sie halt mit ihrer Mutter und das ist quasi das Perfekte. Das ist einfach der perfekte Moment, das perfekte Glück und also ich fand das ein wirklich total sympathisches Buch, obwohl es so eine Heldenreise ist mit wirklich ja, auch traurigen Momenten und wirklich den tiefsten Tiefs, aber es ist so positiv und optimistisch geschrieben und das hat mir total gut gefallen.
Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Ist es positiv geschrieben?
Ich würde sagen, es ist positiv geschrieben. Also die Thematik ist natürlich mega traurig, aber das ist irgendwie, wie sie da zu sich selber findet und die lebt dann eine Zeit lang in dem Auto, aber dieses Auto war auch immer eine Verbindung zu ihrer Mutter und es ist aber nicht so, wo man denkt, das ist total beklemmend oder das ist jetzt schrecklich, wobei sie auch das noch schön beschreibt und man aber immer diese Hoffnung schwingt immer mit und sie träumt von ihrer Mutter und trifft die auch noch zweimal quasi im Traum und verarbeitet es so und das ist, also ich hatte nicht das Gefühl, das ist ein trauriges Buch, obwohl die Thematik so, einfach weil eben diese Mutter immer mitschwingt in dem Buch und so wahnsinnig positiv und lustig und halt so von, ja, von ihrer Art her, was sie der Tochter trotzdem mitgegeben hat. Und ich glaube, der erste Satz und der letzte, also die findet sich dann schon mit Hilfe ihrer Mutter. Und das fand ich irgendwie, ja, hat mir sehr gut gefallen.
Weil beim Erzählen ist mir gerade so ein bisschen eingefallen oder ich habe mich daran erinnert, weil es klingt auch so manchmal auch ganz nach ganz vielen Stoffen, die Benedikt Welz so wählt. Und du hast vorhin auch kurz Benedikt Welz erzählt oder erwähnt in der Kurzgeschichte mit der Musik, weil er nämlich das Gleiche auch macht. Bei ihm sind es ja meistens männliche oder Jugendliche, die ja, ich sag mal, auch einem Elternhaus entspringen, wo halt auch, ich sag mal, vielleicht der Vater oder die Mutter ist nicht da oder verstorben und die dann auf der Suche sind nach sich und dem Leben und sich dann oftmals auf so eine Reise begeben. Und habe ich mich gerade sehr erinnert daran gefühlt.
Ja. Mich hat es gerade an noch was anderes erinnert. Vielleicht müsst ihr mir gerade helfen. Eisbecher. Hatten wir nicht irgendein Buch in letzter Zeit, wo Eisbecher auch eine Rolle gespielt haben? Ich komm mir gerade so total irgendwie, es gab doch ein Buch, wo die Eisbecher so komische Namen hatten, wie Ewige Liebe oder...
Ah, ja, was man von hier aus, ne? Ja, was man von hier aus sehen kann, da gab es immer so, hat man sich verraten, je nachdem, welchen Eisbecher man bestellt hat.
Ja, das finde ich.
Eine heiße Liebe oder.
Ja, genau, ja, ja. Ist das bei dem auch so? Also spielt das tatsächlich eine Rolle, oder?
Nee, es spielt eigentlich keine Rolle. Also ich habe
ja keinen Titel mehr.
Nee, ich dachte ja, wir machen mal eine Folge über Gärten. Ich nehme das Ding mit für Garten, aber dass es nachher ein Eisbecher ist, damit habe ich nicht gerechnet, insofern.
Weil ich finde, das hat ja, also ich fand die Idee damals schon so gut mit dem Eisbecher, dass man irgendwie so, dass man damit was aussagen kann. Also das finde ich mal, das könnte man bei dir auch einführen, so, dass man so ganz bestimmte Bücher nur kauft, wenn man irgendwas ausdrückt, also so geheimnisvoll.
Das könnte
so,
man
so
machen.
So codemäßig, so wie so Agenten. So reinkommen und dann irgendwie so ein Buch, ey, ich brauche die Gewürztraminer. Und dann gehst du nach hinten, machst den Koffer raus und so. Das könnte ich mir gut vorstellen. So.
Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Werde ich nicht mal mit dem Team besprechen,
aber
was sie dazu, sagen.
Ja, wichtig, es muss immer ganz lächerliche Namen haben. Also es ist einem auch echt schon peinlich, es auszusprechen. Oder Kinderbücher, finde ich auch gut. Und damit habe ich direkt die perfekte Überleitung, glaube ich, geschaffen.
Meinst du, ich sollte ein Kinderbuch vorstellen?
Ja, das ist, du könntest jetzt. Du musst das mal üben vorher, ne? Genau. Dass du sofort dann.
Ja, ich mache das, ich verzögere das ja gerne. Wenn das ganz offensichtlich ist, dann tue ich immer so, als würde ich das nicht verstehen. Aber ich habe natürlich verstanden, du wolltest jetzt die Überleitung zu einem Kinderbuch haben.
Ja, und ich möchte vor allem,
dass du. Zufällig habe ich gerade eins in der Hand.
Wahnsinn. So,
und ja, ich möchte ein Kinderbuch vorstellen, das ist von Bernhard Hoeker, das Katzenhuhn. Bernhard Hoeker ist ja, ich sag mal, wahrscheinlich aus Filmfunk und Fernsehen bekannt. Er ist Comedian, er sitzt in allen möglichen Rateshows teilweise dabei und so weiter. Und er hat jetzt ein Kinderbuch gemacht und wir hatten letzten Samstag, hatten wir die Lesung mit ihm hier. Und das war einfach fulminant, weil wir hatten, es waren ungefähr 80 Leute hier, ich würde mal sagen 40.
Also er hat das Katzenhuhn, das vorgelesen?
Genau, und das hat er okay. vorgelesen. Und wir hatten 80 Personen hier, es waren bestimmt 40 oder 50 Kinder. Und die Veranstaltung sollte um 3 losgehen und wir saßen hinten im Büro und irgendwann sagte jemand zu mir, wir können eigentlich schon anfangen, weil die Buchhandlung ist voll, es sind alle da. Und dann haben wir um die Ecke geguckt und dann habe ich noch nie erlebt, dass da 40 Kinder mucksmäuschenstill sitzen. Die haben 5 Minuten, 10 Minuten keinen Ton gesagt. Die waren gespannt hoch 3, was da passiert. Und jetzt habe ich nicht vergessen, das ist ein Kinderbuch zum Vorlesen. Also wir sprechen jetzt vom Alter von 3 bis 5 Jahre. Und das war wirklich unglaublich. Und dann fing ein Kind an zu sagen, zu Kikeriki zu rufen. Und alle 50 Kinder haben Kikeriki geschrien und dann musste er nach vorne und musste das beginnen. Und dann hat er die Geschichte von dem Katzenhuhn erzählt. Und das ist wirklich eine wunderschöne Geschichte, die natürlich auf einem Bauernhof spielt. Und dort ist der Hahn Timme, der dort lebt. Und der findet eines Tages auf dem Speicher, weil er ist ein sehr, ja, sag mal, vorsichtiger Hahn und einfach auch sehr zurückhaltend. Und er hat auch immer Probleme, weil die anderen Tiere ihn teilweise so ein bisschen ausnutzen oder er sich halt nicht wehren kann, weil er ist ja, dann gibt es eine Katze und dann hat er natürlich, muss er halt immer vor dieser Katze halt auch flüchten und auch die anderen Tiere nehmen ihn nicht so richtig wahr. Und dann findet er eines Tages auf dem Speicher einen Anzug, der da hängt und dort springt er rein und er wird zum Katzenhuhn. Und ein Katzenhuhn kann natürlich alles, was natürlich Katzenhühner können. Die können springen, die sind furchtlos und so weiter. Und dann kam es, dass die Tiere im Bauernhof oder die Fische, da ist noch ein Fischteich dabei, dass sie fürchterliche Angst haben, weil ein Seemonster im Augenblick in dem Teich ist. Und ein Katzenhuhn muss natürlich dort Abhilfe schaffen. Und dann haben die anderen Tiere einen Taucheranzug gebastelt, beziehungsweise die hatten noch ein Einmachglas gefunden und dann haben da einen Schlauch reingesteckt. Er hat den Kopf reingesteckt und dann haben die dann immer reingepustet und dann hat er halt Sauerstoff bekommen und dann ist dann in diesen Teich gegangen. Es ist wirklich schräg gewesen. Es ist wirklich so witzig. Es ist natürlich jetzt keine Gruselgeschichte. Es war im Endeffekt ein altes Fahrrad, was da unten war und was durch das Licht, durch die einfallenden Sonnenstrahlen, da so ein bisschen die anderen Tiere, die in dem Teich waren und den natürlich Angst gemacht haben. Aber es ist so entzückend und es ist so süß und das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Also wenn jemand was Schönes zum Vorlesen haben möchte, ist das was ganz, ganz, ganz Tolles.
Du hattest ja letztens mal Ben Becker, den anderen Becker, den Jürgen Becker da.
Ja.
Da konnte ich ja endlich mal meine Frage loswerden, wie Herr Schmickler so privat ist. Jetzt die Frage bei Herrn Hoeker, wie ist denn der so, als wenn der hier liest? Das kann ich mir irgendwie, ich kann es mir einerseits super vorstellen, wie der für Kinder liest, aber ich finde ja, für Kinder lesen ist ja immer noch mal so eine andere Nummer. Wie war das?
Das ist was komplett anderes und er ist genauso, wie er so im Fernsehen auch rüberkommt, so ist er auch privat. Er ist einfach unglaublich freundlich, lustig, der nimmt das Leben auch wirklich leicht. Und auch bei der Lesung war es so, ich meine, es waren ja 3-jährige bis 5-jährige Kinder. Ein Kind ist mitten in der Lesung aufgestanden und hat ihn irgendwas gefragt. Und hat gesagt, gibt es das Katzenhuhn in echt? Und das hat ihn natürlich total aus dem Konzept gebracht. Aber der verliert dann halt auch nicht die Kontenance oder sowas. Der kann die Kinder einfach unglaublich gut einfangen und hat dann zu dem Kind gesagt, ja, natürlich gibt es das in echt, weil wenn du die Augen zumachst, dann hast du das in deinem Kopf. Und dann gibt es das Katzenhuhn natürlich. Das Kind war natürlich damit nicht zufrieden. Es war dann immer, warum? Und dann ging es immer, warum?
Und dann die Veranstaltung war um 20 Uhr.
Genau. Und irgendwann hat er natürlich gesagt, dann frag bitte mal kurz deine Mutter, weil ich muss hier weitermachen. So, aber, es war, ja. Aber es war wunderbar
mit ihm. Der erste Satz?
Der erste Satz.
Ja, wenn wir schon wieder unseren ersten Satz-Battle machen, dann muss natürlich auch Herr Hohecker dran glauben.
Zwischen Wiesen und Wäldern am Ende eines Feldweges liegt der Nordhof.
Okay.
Das ist der Bauernhof.
Okay, also klassisches Geschenk für Kinder von bis?
Also Kinder 3 bis 5 und das ist natürlich zum Vorlesen gedacht und das klappt wunderbar. Kurze Geschichten vorm Einschlafen, das könnte großen, großen Spaß machen.
Okay. Hast du noch Fragen an das Katzenhuhn?
Nee.
Okay, dann würde ich mal in die Rubrik Krimi gehen, weil ich meine, jetzt haben wir ein Kinderbuch, jetzt haben wir eine Sammlung, wir haben einen Roman. Dann kommen wir jetzt mal zu Krimis, weil für die Krimis bin ich ja meistens zuständig. Außer es geht um Andrea Nagel, ne?
Dann bin ich zuständig.
Dann warum, das klären wir gleich noch. ich habe jetzt mal was gefunden, was mich vom tatsächlich, ich muss anders anfangen. Ich finde ja Klappentexte bei Krimis grundsätzlich fürchterlich. Also 99% aller Klappentexte bei Krimis sind ja nach einem Reinfall oder einer persönlichen Niederlage kehrt die 23, 33, 45-Jährige oder Jährige in seine Heimat zurück, wo ein dunkles Geheimnis auf sie oder ihn wartet. Und sie entdeckt ihre dunkelsten Ecken. Irgendwie so. Das ist ja so ganz klassisch so. Das haben sie sich hier leider auch. Es ist eigentlich ein schöner Klappentext, aber sie haben es sich auch wieder nicht verkniffen. Letzter Satz. Und diese Spur führte an den dunkelsten Ort. So, denkst du, okay, aber was mich jetzt fasziniert hat, weil ich den Gedanken so gut fand, hier werden Leute, also natürlich, es ist ein Krimi, es werden Leute umgebracht, aber sie werden umgebracht mit misslungenen Zaubertricks. Mhm. Und das fand ich großartig. Jetzt darf jeder mal von euch eine Idee reinschmeißen, mit welchem Zaubertrick, der nicht funktioniert, kannst du Leute umbringen?
Die zersägte Frau.
Ja, die hätte ich jetzt auch als erstes genommen.
Ja, ist auch drin, ganz klassisch natürlich.
Oder halt jemand Gefesseltes in so einem Wasserbehälter, in so einem Aquarium, der sich nicht befreien kann.
Kommt auch vor. Noch mehr Ideen?
Publikum?
Publikum. Keine Ideen?
Eine Explosion irgendwie.
Die nicht gelungen ist, oder? Sollte gar nicht explodieren, ist aber explodiert.
Es gibt, manchmal so einen Lichtblitz und dann verschwindet jemand. Und wenn er dann nicht verschwindet, sondern da liegt.
Explodiert ist, ja.
Oder die Klappe geht nicht auf und irgendein Gewicht fällt auf jemand drauf.
Ja, also fast alles, was gesagt wurde, bis auf die Explosion, tut mir leid. Publikum 0 Punkte. Schwerter, sehr gut. Oh ja, jetzt werden sie warm hier. Jetzt. Ich spür die Vibrations hier. Wir gehen nachher zusammen nach Hause, ne?
Ja.
Okay. Ja, also tatsächlich, das sind so die klassischen Tricks. Und ich fand die Idee wirklich, deswegen habe ich es gelesen und es ist wirklich toll geschrieben. Warum es toll geschrieben ist, weiß ich gar nicht, kenne die Leute nicht. Camilla Leckberg und Henrik Fexeus oder Fexeus haben das geschrieben, aber die Besetzung ist mal eine andere. Also ich finde ja, ganz oft hat man immer so einen Kommissar oder eine Kommissarin oder eine Ermittlerin und die haben wir ja auch, ist eine Ermittlerin, aber die hat sich einen Sidekick geholt und zwar einen Mentalisten, der sich jetzt versucht, also der hat so eine Show, eine Zaubershow, wo er halt Leuten irgendwie rausfindet, ne, also wer hier im Publikum, wie alt ist und wo er wohnt und so und muss die irgendwie beeinflussen und so und das kann er ganz gut und der soll dann mit rausfinden, wer das macht und was da schiefgelaufen ist und diese Besetzung ist sehr gut, weil dieser Typ total viele Macken hat und ich mag das immer so total, wenn Leute so Sachen nicht können, also zum Beispiel, ich weiß jetzt, bei ihm war es das jetzt nicht, aber so kann keine Türklinken anfassen, ohne die irgendwie komplett mit Sakrotan sauer zu machen. Oder muss halt irgendwie, bei ihm ist es so, er muss immer müssen immer gradzahlig sein. Also wenn jetzt hier 3 Gläser auf dem Tisch stehen, dann würde er ein viertes holen. Und das ist natürlich, das bringt so einen tollen Humor in Situationen rein, die aber eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Ne? Also wenn da großes Verhör oder die haben jetzt irgendwie so eine Spur und dann fängt er irgendwann an, die Bleistifte zu zählen und muss aber dann noch irgendwo einen neuen Bleistift herkriegen damit oder einen verschwinden lassen, damit das alles wieder stimmt auf dem Tisch und so. Und das macht diese Frau, also diese Kommissarin halt total wahnsinnig, weil sie selber nämlich auch totale Macken hat, aber die jetzt versteckt, weil sie nicht zugeben will, dass sie auch Probleme hat.
Und was hat sie für Macken?
es ist leider schon ein bisschen her, dass ich gelesen habe, aber es waren auch so Sachen wie, kann ich aus dem Haus gehen, wenn da, also muss irgendwie 10-mal nachgucken, ob der Herd aus ist. Oder, und das haben die beide und gestehen sich das aber beide nicht ein und versuchen dann auch dauernd irgendwelche Ausreden zu finden, warum sie jetzt wieder irgendeinen Quatsch machen müssen. Und das fand ich sehr schön, weil das ganze Ding so aufgelockert hat.
Sag mal, wie viele Tote gab es denn dann insgesamt?
Also mindestens 3. Also unser Mentalist wäre nicht zufrieden, glaube ich, deswegen könnte es auch 4 gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Ich kann nur, was ich spoilern kann, ist die zersägte Jungfrau, die Schwerter und die, was hast du gesagt, mit dem
Aquarium.
Mit dem Wassertank, ja. Kommt auf jeden Fall vor. Also die 3 und, also ich weiß noch 2 andere, da müssen es mindestens 4 oder 5 Tote gewesen sein, ja. Also mir geht es immer so, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin dann immer sehr gespannt, wie der Nächste dran glauben muss. Also wenn du den ersten hast, so denkst du, wow, krasse Idee, und dann weißt du ja, das geht in dem Stil weiter. Wer ist jetzt, wie kommt der Nächste zu Fall? Das fand ich immer sehr spannend.
Und wie ist es geschrieben?
Gut.
Ja?
Ja. Also ich finde es ja immer, bin immer ein bisschen skeptisch, wenn 2 Leute ein Buch schreiben, weil manchmal merkt man das. Oder hier merkt man es. Also ich habe es jetzt nicht gemerkt. Und es ist auch tatsächlich ein etwas dickeres Buch. Und ich auch lese ich den ersten Satz vor.
Ja. Du guckst mich immer so an. Wir haben auch schon mal ein Buch zusammengeschrieben.
Ja, aber...
Und das hat man gemerkt, oder?
Ich hab's gemerkt.
Dann ist ja gut.
Da waren Sachen drin, die waren nicht von mir. Das habe ich gemerkt. Na gut, aber das war jetzt auch ein Reiseführer.
Ja, das stimmt.
Wo mit 111 Geschichten, das ist was anderes. Ja. Also da ist ja klar, da kann man es ja auch aufteilen. Tuva trommelt nervös mit den Fingern auf den Tresen. Sie ist immer noch im Café am Hornstuhl, obwohl sie längst Feierabend haben müsste. Was macht das mit euch? Das ist auch so eine total tolle Fernsehfrage, finde ich.
Es regt mich zum Nachdenken an. Ja.
Ja, ja. Beckmann hat das, glaube ich, immer gefragt. Ne? So.
Ja.
Und? Was macht das mit Ihnen? Ja. Ja. Und wie fühlt man sich dabei?
Ergriffen.
Ergriffen,
ja. Ergriffen, ja.
Echt, ich finde es eher so schon ein bisschen stressiger Einstieg. Ich meine, wenn es nicht gleich losgeht, beziehungsweise man Feierabend hat, ist es jetzt eher so.
Ist jetzt
so
sollte schon die erste Leiche kommen im ersten Satz? Oder?
Aber so, es baut schon so ein bisschen Stress auf, finde ich.
Ah, hier, wenn sie unpünktlich ist, bekommt sie schlechte Laune.
Ja?
Wäre besser? Was macht das mit dir?
Ich habe auch so ein Spleen, ich fange immer gern zu einer vollen Stunde an zu arbeiten. Also wenn ich 10 vor anfangen will zu arbeiten, trödel ich noch rum. Und wenn es 10 nach ist, denke ich so, ich kann jetzt nicht noch eine Stunde warten.
Aber es sind ja auch nur 50 Minuten,
ja.
Ne, wenn es schon 10 nach
ja.
ist. Das kann man ruhig machen.
Ja.
Habt ihr sonst noch Ticks, von denen ich nichts weiß? So Marotten oder so. Ich find das ja gut. Also ich mag ja, wenn Leute irgendwie so Sachen machen, so irgendwie Bücher dann oder Sachen sortieren oder so nach Farben.
Ja. Nee, das habe ich jetzt nicht, aber ich bin ja Buchhändler und normalerweise würde man ja sagen, der muss ja immer total pfleglich mit seinen Büchern umgehen und ich mache da Eselohren rein, ich lege die so. Ja, ist schon sehr merkwürdig mit mir.
Was macht man denn eigentlich als Buchhändler mit Büchern, die man gelesen hat, aber nicht gut findet und dann loswerden will? Was machst du damit? Im Publikum kommt die SCD verkaufen.
Verkaufen.
Ja. Jetzt will das aber keiner haben, weil es irgendwie konsalig ist.
Dann mache ich das so, wie alle anderen das auch machen. Das kommt in die Kiste und dann kommt das in den Keller oder auf den Speicher.
Ah.
Und da liegt es dann.
Ja, oder
liegt
halt.
Und liegt und liegt.
Und liegt und liegt.
Zu verschenken, Bücherschrank.
Ja, aber konsalig gibt es ja jetzt so, keine Ahnung, wie die Bücher heißen, die Kirschkönigin am Ende des Winters oder so. Da gibt es doch hunderte. Ich meine, in jedem Urwald gibt es doch auch einen Bücherschrank.
Da passen aber nur 30 Bücher rein oder 50.
Ja, Hälfte davon ist doch garantiert konsalig und...
Die Zeugen Jehovas, die finden den auch ganz toll.
Echt?
Der Wachturm ist auch immer jede Woche Echt? Wieder frisch aufgefüllt, liegt da.
Das ist auch so ein Standardwerk, ne?
Ja.
Der Wachturm. Vielleicht sollten wir mal umschreiben. Aber ihr würdet die nicht wegschmeißen, oder? Also ins Altpapier. Oh, das ist eine ketzerische Frage. Ganz schlimme Frage.
Ja, das fällt einem unendlich schwer.
Ist komisch, oder?
Ja.
Also eine alte Zeitung hast du ja auch kein Problem, mit die wegzuschmeißen.
Das ist richtig.
Ja,
aber wenn
gut, es gibt Leute, die heben die auf.
Wenn es schlecht war, ich glaube, wenn das Buch echt schlecht war, hätte ich jetzt kein Problem.
Hattest du schon mal so ein echt schlechtes, was du dann...
Entsorgt habe, direkt. Ja, ich meine, bis vor 4 Jahren habe ich ja nicht so viel gelesen. Ich muss nicht so viel entsorgen.
Und seitdem liest du nur noch gute Bücher. Okay. Ja. Da so nochmal sauber aus der Nummer rausgekommen.
Ja. Ja.
Nee, ich fand das spannend, als ich habe einen ganzen Haufen Bücher geerbt von meinen Eltern und bin da mal durch und da war so viel Zeug dabei, wo ich mir dachte, wer von denen hat das gelesen und warum? Und der Bücherschrank war schon voll. Ich habe alle Wachtürme rausgenommen und ersetzt, aber es reichte nicht. Und da habe ich dann tatsächlich einen großen Haufen dann ins Altpapier geschmissen. Ja. Aber es war komisch. Also ich gebe das zu, dass es ein komisches Gefühl ist.
Also für selbstgelesene Bücher wird es noch schwieriger. Ich meine, vererbte, geerbte, da hängt ja jetzt keine Erinnerung dran.
Lässt du lesen sonst?
Ja,
also wenn du sagst, selbst gelesen, muss es ja auch ein Fremdlesen geben.
Ja, stimmt. Ja, man kann sich auch vorlesen lassen, ne? Oder über den Podcast Bücher empfehlen lassen.
Ich fände das fast schon wieder schön. Ich lasse lesen.
So. Meinst du so als Dienstleistung?
Ja, Hörbuch. Ja,
sehr schön.
Hörbuch?
Ja, aber wenn du so einen privaten... ich habe ja gelesen, das haben wir, glaube ich, auch erzählt damals in der Biografie von... in dem Buch von Prinz...
Harry?
Prinz Charming, genau. dass die Queen einen persönlichen Dudelsackspieler hatte, der nichts anderes zu tun hatte, als den ganzen Tag zu warten, ob die Queen Dudelsackmusik hören wollte. Und das dachte ich, das ist doch toll, wenn du jetzt einen persönlichen, also Vorleserin hättest, die dann immer so eine von deinen Angestellten und muss immer da sein und dann, jetzt lies mir doch mal gerade was vor.
Ich fände das großartig, ne? Ich werde das auf alle Fälle mal ausprobieren, okay, ob das auf Gegenliebe stößt.
Also was ich gerade im Publikum sehe, nicht. Also die erste Person schon mal raus, dann musst du noch mal bei den anderen Kollegen nachfragen. Nee, ich finde das gut. Ich finde das auch mit dem Dudelsackspieler toll. Und frag mich seitdem tatsächlich permanent, was der Kerl jetzt macht. Also Queen ist ja tot, ne? Was macht der jetzt?
Vielleicht liest er vor.
Wir werden's,
seinem Dudelsack wahrscheinlich.
Nein, aber...
Das war deine Lebensaufgabe. Immer da zu sein und zu sitzen und zu warten, auf die Queen Dudelsackmusik hören will, jetzt ist die tot.
Dann machst du halt einen Café auf, wo du dann für andere spielst. Das ist bestimmt der Renner, weil ganz viele kommen werden, um dich zu sehen, weil du der persönliche Dudelsackspieler der Queen bist. Der findet schon ein neues Geschäftsmodell, sicher.
Finde ich cool, ja. Also, ich versuche mal rauszufinden, ob der, vielleicht hat er zum letzten Dudelsack die Kneipe aufgemacht oder so. Die letzte Pfeife, finde ich auch gut.
Zur letzten Pfeife.
Oder wie ich gehört habe, die Friedhofskneipe Radieschen von oben gibt's.
Okay.
Fand ich auch gut.
Ich meine, zur letzten Träne kennt man ja.
Ne? Kennt man, ja, aber es gibt tatsächlich eine, die heißt Radieschen von oben.
Mhm.
Fand ich gut. War einfach mal was anderes. Also, damit habe ich wieder die perfekte Überleitung. Radieschen von oben zu Andrea Nagele. Und du kannst uns erstmal kurz aufklären, warum du prädestiniert bist, die Bücher zu lesen. Weil es ist ja nicht dein erstes.
Ich glaube, es ist schon mein drittes Andrea-Nagele-Buch. Ich habe dabei Andrea Nagele und Nebenan der Tod. Das ist ein Thriller. Und wir sind nach Venedig gefahren, weil wir da ganz gerne auf die Architekturbiennale gehen. Und dieses Buch hier spielt unter anderem in Venedig. Und ich dachte so, es wäre mega, wenn wir dieses Buch mitnehmen. Und dann kann man immer so, es finde ich immer schön, wenn man im Urlaub quasi an dem Ort ist. Und dann kann man dazu quasi mehr oder weniger die Story lesen. Und aber eigentlich haben wir sie in Wien getroffen und wollten damit ihr eine Podcast-Aufnahme machen, um ihr Buch zu besprechen, weil sie auf der Buch Wien nämlich vorgelesen hat und dieses Buch jetzt leider schon ein halbes Jahr alt ist und gestern kam ihr neuer Roman, ihr neuer Thriller raus. Insofern ist es trotzdem noch zu empfehlen. Eignet sich besonders gut, wenn man entweder nach Berlin oder nach Venedig in Urlaub fährt. Und jetzt zur Handlung, die ich so, man muss sagen, so, wir haben Andrea Nagele kennengelernt über den 111 Orte Podcast. Da war sie hat auch 111 Orte Bücher geschrieben und hat ihre Doktorarbeit über das Schweigen der Lämmer geschrieben. Sie ist nämlich Psychologin. Und wir fanden das mega spannend und haben gedacht, so, jetzt sprechen wir doch mal über ihre Doktorarbeit. Und
ja, die gibt es übrigens, kann man tatsächlich als Buch kaufen. Wir haben die damals, glaube ich, über irgendein Portal geschossen. Und es war wirklich sehr, sehr interessant, weil sie hat verknüpft mit, hat diesen Buffalo Bill, das ist ja der Serienkiller bei Schweigen der Lämmer, in der Bildsprache, da gibt es einen bestimmt tollen Ausdruck für, oder? Bildsprache. Willst du deine Vorleserin fragen?
Vielleicht. Ich frage nochmal nach.
Wo die Verknüpfung zu ganz vielen ganz berühmten Bildern geschlossen hat. Also wo es halt Szenen gibt aus Schweigen der Lämmer, die ganz eindeutig großen Gemälden nachgestellt sind. Und das fand ich sehr spannend in der Doktorarbeit. Ansonsten hätte ich die auch gern geschrieben.
Ja. Aber sie war schon weg, ja. Schon besetzt. Auf jeden Fall, Andrea Nagele ist eine österreichische Autorin, die immer eben Psychologin und leitet ihre Protagonisten immer sehr krass psychologisch her und es sind immer so sehr, kranke Persönlichkeiten klingt jetzt irgendwie völlig falsch, aber ich sag mal, die meisten von denen, die dann einen Mord begehen, haben dann doch irgendein größeres psychologisches Problem.
Im Gegensatz zu den normalen Mördern, die das einfach nur so aus schlechter Laune rausmachen.
Die halt die Stifte anders sortieren oder wie auch immer.
Hör auf damit, euch bring nicht um, das kennen wir ja.
Ja. Dieses Mal hat sie eigentlich ein ganz schönes Setting gewählt und zwar gibt's Adele und Niklas, das ist so ein junges Paar, vielleicht so zwischen 20 und 30, die in Venedig leben und da gibt es diese vorgelagerte Insel Giudecca und da kann man auch hin und verschiedene Sachen anschauen und da gibt es dann in den Innenhöfen ganz wunderschöne Gärten, die haben wir auch angeschaut und da wohnen die eben und eine Freundin von diesem Pärchen hat einen Unfall und braucht jetzt irgendwie Pflege in Berlin und dann sagen die, ja gut, was machen wir, fahren wir nach Berlin, versuchen wir unsere Wohnung zu tauschen, vielleicht nimmt jemand für ein halbes Jahr oder für 3 Monate, also jemand kommt nach Venedig, dafür kriegen die Wohnung in Berlin beziehungsweise umgekehrt. Und dann gibt es eben noch dieses zweite Paar in Berlin, die Wohnung zur Verfügung stellen. Und das ist so ganz witzig, weil jede Person von diesen Pärchen, dieses eine Pärchen ist super liebevoll, während die anderen eher so ein bisschen garstig miteinander umgehen, wo man fragt so, echt, warum seid ihr überhaupt ein Paar? Die werden immer aus ihrer Perspektive beschrieben. Das heißt, jeder erzählt immer aus seiner Sicht und so überschneidet sich oder ergibt sich dann im Endeffekt das Bild von dem ganzen Thriller. Also es wird immer aus der Perspektive der einen Person erzählt. Und was ich an der Idee so gruselig fand, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, ich persönlich würde jetzt, ich fange ja auch nur zur vollen Stunde an zu arbeiten. Ich würde jetzt nicht bei Airbnb in eine Wohnung, wo jetzt alle Zimmer einzeln vermietet werden, mich einmieten wollen, weil ich das irgendwie so ein bisschen strange fände. Und wenn ich jetzt die Wohnung mit jemandem tausche, wüsste ich ja auch nicht, wenn ich den Schlüssel dem anderen gebe, kann er ja auch jederzeit bei mir auftauchen. Und die tauschen dann eben und dieses Traumpärchen, die so liebevoll miteinander umgehen, die diese eine Freundin pflegen wollen, die wundern sich halt, warum in Berlin, in der Nähe vom Boxhagener Platz, warum da in der Wohnung ein Raum abgeschlossen ist. Und ich kann jetzt auch nicht arg viel mehr spoilern. Es geht dann sehr viel um den Raum und dass die auch, wo sie getauscht haben, haben sie sich natürlich über Zoom kennengelernt, immer nur die Frau gesehen haben und nicht den Mann. Und dann passieren Dinge im Treppenhaus. Und es ist ganz schön, weil man eben immer diese Orte in Berlin oder in Venedig beschrieben bekommt und diese Paare dann immer aus der Sicht des jeweiligen Einzelnen dann näher kennenlernt. Und mehr darf man dazu gar nicht sagen, sonst kann man es nicht lesen. Ja. Und sie hat auch schon wieder einen neuen Roman geschrieben, aber den hier fand ich jetzt vom Stil her einfach anders wie die anderen und fand auch diesen Ansatz, dass man eigentlich immer aus der Perspektive von einer der 4 Personen schaut, sehr interessant.
Die gute Andrea Nagele.
Ja.
Ja, also können wir auf jeden Fall jetzt sagen, wir haben das Buch vorgestellt.
Ja.
Dann sei sie hiermit nochmal herzlichst gegrüßt. Die schuldet uns aber, glaube ich, immer noch einen Drink, ne? Wollte ich jetzt an der Stelle nochmal Andrea.
Ja. Oder einen Wohnungstausch.
Oder.
Dann würde ich ja doch den Drink
den
nehmen.
Drink. Mit einer Psychologin, die über Buffalo Bill und Trying Dilemma ihre Doktorarbeit geschrieben hat, möchte ich nicht unbedingt die Wohnung tauschen. Nicht falsch verstehen, aber. Nee, wir haben sie das letzte Mal ja in Wien getroffen, ne?
Ja.
Das fand ich auch wieder sehr nett. Und jetzt wollte ich gerade, irgendwas ging mir noch im Kopf rum zu Andrea Nagele, jetzt habe ich es aber wieder vergessen. Ist aber nicht schlimm. Hast du noch eine Frage wegen dem Krimi?
Du hast die anderen auch gelesen?
Den Thriller.
Thriller, ja. Entschuldigung. Ja. Du hast die anderen auch gelesen? Und dein Fazit zu den anderen?
Ich habe das Wiegenlied gelesen. Und welches habe ich noch gelesen?
Das mit den Zwillingen? Das
mit den Zwillingen, ja. Also es geht immer stark. Es ist immer so Zwillinge, gestohlene Kinder, Kinderwunsch, also die sind thematisch alle so ein bisschen in die Richtung. Ich würde sagen, wer jetzt gerade momentan Kinderwunsch hat, dann würde ich das Buch nicht empfehlen.
Gut.
Ja, finde ich so ein bisschen schwierig. Aber finde ich das schon, also ich sag mal, war das mit den Zwillingen, das, das in Prag gespielt hat?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt auch schon wieder, ich meine, die Frau haut ja,
ja
jedes Jahr ein Krimi raus.
Nee, jedes halbe Jahr,
jedes
schreibt,
halbe Jahr
sie,
ja.
schreibt sie ein Krimi. Aber der hat mir richtig gut gefallen, also vom Setting her und wie diese einzelnen, aus, dass man aus diesen verschiedenen Perspektiven geschaut hat, fand ich bei dem super. Hm. Und auch die Story fand ich jetzt ganz was anderes, dass man an, an diesem Wohnungstausch dann, und weil sie hat auch andere, da wird direkt am Anfang gemordet und es ist total brutal und man denkt, wie soll es noch weitergehen? Und der ist so, aber da baut sich die Spannung so langsam auf.
Ich weiß
auf.
Aber noch beim letzten, da habe ich mich bei ihr noch beschwert. Da war sie, glaube ich, auch dabei in der Show, dass sie nämlich erst auf Seite 153 oder über 100 Seiten stirbt niemand. Das finde ich für einen Krimi schwach. Also,
ja, du liest auch Krimis, wo 5 Leute sterben anhand von Zaubertricks und du freust dich immer auf den nächsten.
Ja, aber wenn ich 100 Seiten lang keinen Mord habe, frage ich mich, warum ist es ein Krimi? Also das, da bin ich schon, also da mag sie, man mich jetzt eigen nennen.
Ja, aber sie schreibt aber ja auch.
Ich habe eine gewisse
Erwartungshaltung. Sagen wir mal
speziell. Ja, ich habe auch meine.
Ja.
Ne? Ja.
Haben wir denn da den ersten Satz schon gehört?
Oh, nee,
noch nicht.
Nein.
Ganz kurz, würdest du deine Wohnung mit jemandem also, tauschen, den du jetzt nicht kennst? Also jetzt nicht Freunde, sondern...
Ich glaube nicht.
Nee, ne?
Ich glaube nicht.
Ich finde das auch komisch. Nee. Ich würde es auch nicht machen.
Ich würde auf alle Fälle ein Zimmer abschließen.
Ja. Also, wenn man's
sag mal nicht welches.
Pass auf, man müsste folgendes machen. Man müsste ein Zimmer abschließen und in diesem Zimmer müsste man so eine Stereoanlage haben mit einem Timer,
ja.
Der dann so ab und zu Geräusche macht. So... oder eine Katze oder so. Einfach alle so Geräusche, die dann aber immer so ganz unregelmäßig auf einmal auftauchen. Das fände ich gut.
Ja. Ja. Jetzt musst du mal das Buch lesen, dann findest du es ganz spooky, was du gerade gesagt hast. Hast du es gelesen?
Ich habe das noch nicht gelesen. Nee. Ich lese die Bücher immer erst, wenn wir sie vorgestellt haben.
Okay, der erste Satz ist: Stell dich nicht so an, Idiot, fauchte sie.
Alex, was macht das mit dir? Wie fühlst du dich dabei?
Das prallt an mir ab.
Das prallt an mir ab. Alex Teflonbücken.
Genau.
Mach dir nichts aus. Ist aber auch ein schöner erster Satz, finde ich.
Ja.
Sehr schön.
Ich stelle mir das ja immer gerade wirklich am schwierigsten vor, einen guten ersten Satz zu finden. Und ob das müsste man sich mal fragen, ob das der erste Satz war. Oder hast du ein ganzes Buch geschrieben und dann macht man nochmal einen neuen ersten Satz, weil man denkt so, das Buch ist super, aber der erste Satz ist nicht gut.
Meinst du, ein Klassiker, der Anfang muss gut sein und das Ende muss auch gut sein, da zwischendrin?
Ja, hat sich ja hier bei Paradise Garden jetzt hier gedacht, so, ey, der Satz war so geil, den nehme ich nochmal. Direkt hinten nochmal reingehauen. Zack, wahrscheinlich. Das müsste man auch nochmal rausfinden, ob der nochmal auftaucht und zwar genau in der Mitte.
Bei Paradise Garden war irgendwo in der Mitte, aber mein Lieblingssatz, das war ein ganz anderer, den habe ich mir nämlich notiert. Ich dachte so, ich finde es immer ganz schön, wenn man einen tollen Satz sieht, liest.
Alex, hast du Lieblingssätze?
Im Buch?
Hab ich. Aber das Problem ist, ich schreibe es mir dann nie auf. Ich denke mal, da war irgendwo was ganz, ganz Tolles. Dann vergesse ich es natürlich auch wieder. Ich bin da so ein bisschen so schusselig unterwegs. Aber ist halt meine Macke. Ne?
Ja, ein bisschen schusselig sein. Ja.
Also mein Lieblingssatz sind eigentlich zwei. Das ist ein Absatz quasi.
Das ist schon ein guter Satz.
Mein Leben war in zwei Teile zerfallen, in einen davor und in einen danach. Davor war meine Mutter die Antwort, danach war sie die Frage. Das fand ich schon richtig stark.
Okay.
Schön.
Gut. Alex, ich habe nichts mehr.
Ja.
Du hast aber noch einiges da vor dir liegen.
Ich habe noch einiges vor mir liegen, genau. Ja, weil wir ja bei schönen Sätzen sind oder schönen Büchern, habe ich natürlich auch noch etwas mitgebracht, und zwar Juri Riceo.
Man kann ihn fast sagen?
Riceo.
Man
kann ihn nicht richtig, wenn man es liest, kann man es fast nicht aussprechen. Traum im Polarnebel. Aber darauf können wir uns ja einigen, dass das ja ein wunderschöner Titel ist. So, worum geht's? Wir drehen die Zeit zurück, so ungefähr um 110, 120 Jahre. Und zwar, es spielt im ewigen Eis zwischen Russland und Amerika. Dort ist eine Schifffahrtsstraße, die nicht immer befahrbar ist. Und ein Segelschiff fährt durch diese Passage. Und was passiert? Die bleiben im Packeis stecken und versuchen, sich freizusprengen. Und dabei wird halt ein Seemann verletzt. Und jetzt ist halt die große Frage, was machen die mit dem? Weil wenn er an Bord bleibt, dann ist ganz klar, er ist so schwer verletzt, dann wird er bestimmt sterben. Und sie haben quasi nichts anderes, sie haben keine andere Möglichkeit, als sich den Tschuktschen, das Volk, dieses Nomadenvolk, quasi denen einen Handel quasi auszubedingen und zu sagen, du kriegst, könnt ihr den zum nächsten Arzt bringen, was aber über bestimmt 400, 500 Kilometer entfernt ist. Dafür kriegen sie, glaube ich, 2, 3 Gewehre und die willigen halt ein und sie bringen ihn halt dann zum nächsten Arzt. Und sie versuchen es auf alle Fälle. Und es sind natürlich ewiges Eis, das kann man sich vorstellen, unglaublich mörderische Temperaturen, sie kommen in einen Schneesturm und im Endeffekt ist es so, sie schaffen es gar nicht, bis zum Arzt zu kommen, weil sie müssen quasi in dem Schneesturm, dann bleiben sie halt stecken und sie müssen quasi ihm nachher an beiden Händen, ich glaube 2 oder 3 Finger jeweils, amputieren, weil es anders sonst nicht geht. Dadurch kommen sie aber schon viel früher wieder zurück, wo das Schiff natürlich war und wir hatten auch gesagt, wir warten und die kommen an und das Schiff ist weg. Und er muss jetzt im Endeffekt da bleiben. Und das ist natürlich dann jetzt auch so die Frage, und das ist halt so, was so unglaublich toll ist, also die Tschuktschen wurden am Anfang so ein bisschen so dargestellt, so wie die, ja, die Einfältigen, die Tölpel, die Nicht-Fortschrittlichen und so ein bisschen ähnlich so wie vielleicht Indianer auch. Das ist halt ein, ich sag mal, die sind ein Naturvolk. Und ich finde das immer so sehr faszinierend. Aufgrund seiner Behinderung wäre ja in unserer sogenannten zivilisierten Welt könnte eigentlich nur noch betteln gehen. Und die Tschuktschen sagen, wenn ich damit ernähren kannst, ist doch alles in bester Ordnung. So, und so bleibt er quasi da und erwartet quasi sehnsüchtig auf das Schiff, was im nächsten Sommer halt kommen soll, aber es kommt nicht. Und so werden aus einem Sommer 2 Sommer, 3 Sommer und irgendwann kommt dann halt auch mal wieder ein Schiff und stellt sich natürlich dann auch die Frage, was passiert. Wird er an Bord gehen, wird er nicht an Bord gehen? Und im Endeffekt ist das so ein toller Roman, der zwar im ewigen Eis spielt, aber der so packend und so warm geschrieben ist, dass das wirklich eine große Freude ist zu lesen.
Wie Packeis.
Wie quasi. Packeis.
Ja. Ja. Spiel, ist denn dann so die Hauptstory, wie der dann da lebt? Oder?
Genau. Wie er in seinem Alltag oder mit den Gegebenheiten, die er dort findet, halt zurechtkommen muss. Iglu bauen, jagen gehen, fischen gehen, wie er das alles trotz seines Handicaps versucht zu schaffen. Und was er natürlich auch, was er schafft. Und und wie er so, ich sag mal, anfängt, das Leben, was dort ist, auch zu genießen. Und was heißt zu genießen, aber irgendwie, dass er trotzdem, ich sag jetzt mal, mit der Natur verbunden ist. Und das macht diesen Roman so toll. Ne? Ganz, ganz großartig.
Erster also Satz.
Erster Satz. Jetzt kommt's. Am Morgen des 4. September hörten die Einwohner der Siedlung Inim an der Eisküste ein Krachen, das anders klang als das Krachen von berstendem Eis, rollenden Schneelawinen oder herabstürzenden Gestein am Felskap von Inim.
Ist mal ein langer erster Satz.
Ja, und es ist halt auch so sprachlich wunderbar. Ich weiß nicht, ob man jetzt in dem ersten Satz schon so feststellen, aber es sind einfach auch wunderschöne Sätze drin.
Ein Buch voller schöner Sätze.
Jawohl.
Das ist mal eine gute Kritik, finde ich.
Ja. Ich fand den ersten Satz jetzt auch sehr atmosphärisch. Also ich finde, man fühlt sich da schon direkt ein.
Ja.
Ich habe eine Frage. Oh, jetzt kommt hier gerade eine Publikumsfrage.
Ja. Ja. Erinnert mich ein bisschen an den mit dem Wolf tanzt. Gibt es auch eine Liebesgeschichte?
Jawohl.
Alex, kannst du durchaus ausführliche Antworten.
Ach so, in ganzen Sätzen? Ich wollte jetzt nicht zu viel verraten.
Ja, dann also, kommt so einen kleinen...
Ja, es gibt eine Liebesgeschichte. Und da möchte ich aber nicht mehr verraten, weil das nimmt ein bisschen den Zauber vom Buch.
Okay. Wem würdest du es empfehlen? So, weil das ist ja jetzt schon eine relativ, sagen wir mal, ungewöhnliche Thematik. Oder Setting.
Setting. Will ich gar nicht sagen. Also ich glaube, für jeden, der einfach einen schönen, richtig schönen Roman lesen möchte, wo halt auch, ich sag mal, relativ viele Naturbeschreibungen sind, die jetzt aber nicht überbordend sind. Also er fängt jetzt nicht an, über seitenweise jetzt über den Sonnenuntergang oder so zu reden, das überhaupt nicht. Es ist ein total spannender Roman, weil viele Stellen wirklich, wie er versucht, dich da ja, sein Leben zu gestalten. Wenn du fragst, für wen, ich glaube, alle, die ich sag, einfach schöne Romane lesen wollen und ein bisschen Abenteuer dabei haben wollen, ist das perfekt.
Weißt du eigentlich, welcher große Horrorroman, also ein klassischer Horrorroman oder Gruselroman, am Nordpol anfängt und aufhört?
Nein.
Frankenstein.
Ich hatte es im Hinterkopf, aber ich hätte mich jetzt nicht getraut, das zu sagen. Das
ist lustig, oder? Ja. Also wissen tatsächlich die wenigsten, weil man hat immer bei Frankenstein ja immer nur dieses das Schloss im Kopf und man denkt, das spielt da auch. Aber es stimmt nicht. Also das Buch fängt tatsächlich am Nordpol an und endet auch da. Ich verrate es nicht, müsst ihr lesen. Ja, aber es ist tatsächlich, ich fand es spannend. Wir kamen ja drauf, weil wir 111 Orte in Konstanz geschrieben haben. Und bei dem Buch gibt es ja eine ganz krasse Verbindung zwischen Frankenstein, Dracula und Konstanz.
Okay. Ja. Wo ist da der Zusammenhang? Also ist Konstanz so gruselig oder?
Das würde ich nicht sagen. Bei Frankenstein war es, glaube ich, der Vulkanausbruch, ne? Dass Mary Shelley ja depressiv war wegen diesem Vulkanausbruch von dem, weißt du noch, wie der hieß?
Nein.
Effekulösen,
so ähnlich, ja.
Ne? Und dann war ja
Tambura dunkel. Hieß der, glaube ich.
Ja, kann sein. Und dann gab es halt Überschwemmungen und ganz, ganz viel Regen und so. Und dann hat sie diese Stimmung halt verarbeitet in Frankenstein. Und in Konstanz gibt es.
Sie hat dann ihren Sommer mit Lord Byron verbracht.
Genau, das war's, ja.
Frankreich, glaube ich. Und dann haben sie sich Gruselgeschichten erzählt und dann hat sie mit diesem Roman gestartet.
Ja. Und das Ende, also die Klammer am Nordpol ist tatsächlich, also das ist jetzt nicht so, dass es am Nordpol anfängt, dann ins Schloss geht und wieder zum Nordpol zurück, sondern das ist einfach die Klammer von der Geschichte. Aber sagen wir mal, es lohnt sich mal. Frankenstein mal wieder zu lesen, lohnt sich. Ja. Gut. Wie gesagt, wir haben nichts mehr. Oder hast du noch ein drittes Buch mit?
Nee, ich habe kein drittes, aber der Alex hat noch Alex eine.
Ja, ich hab noch was mitgebracht.
Und ich habe gesehen, das finde ich jetzt total lustig, weil das ist, glaube ich, ein Mensch, an den habe ich seit Kindestagen nicht mehr gedacht und auch nur deswegen, weil mein Vater immer damals aus irgendeiner Zeitung, ich glaube, wie hießen diese Fernsehzeitung früher, Hör zu.
Ja.
In der Hör zu gab es immer, glaube ich, wenn es die war, gab es immer ein Schachproblem.
Richtig, genau.
Ja.
Das gab es auch in der Zeit, das gibt es, glaube ich, sogar heute noch. Ne? Immer.
Ja, die Gebildeteren unter uns, die haben natürlich das Schach in der Zeit. Das ist auch viel schwieriger wahrscheinlich. Das könnten wir normalen Menschen gar nicht lösen.
Doch, aber die Kommentare sind halt viel schöner. Halt nicht nur das Rätsel, sondern die Geschichten drumherum. Und wenn wir bei den Geschichten drumherum sind, ist es auch so, weil ich habe zwei Bücher mitgemacht, die das gleiche Thema behandeln. Und zwar, das Thema heißt Bobby Fischer. Und ich habe es einmal als Biografie und ich habe es einmal als Graphic Novel. Ich bin einfach drauf gestoßen, weil ich das Graphic Novel in der Hand hatte und mich einfach erinnert habe, dass mich Bobby Fischer wirklich total fasziniert hat früher, weil und beim Lesen ist mir auch einiges aufgefallen, dass ich halt vieles halt nicht wusste und ich habe das einfach dann in der Biografie nochmal nachgelesen. Also, es geht um das Leben und das Scheitern des Bobby Fischer. Das ist
so ein Satz, den finde ich ganz großartig. Ich hatte vieles vergessen.
Ja. So, meinst du, das eine als erster
nicht,
Satz?
Hätte man nicht vor 3 Jahren gefragt, Bobby Fischer 1966, ja klar, da war er in Prag, hat das Spiel A1 Eröffnung russisch gemacht.
Macht er immer.
So klingt es aber, wenn du sagst, ich hatte vieles vergessen.
Er spielt immer die sizilianische Verteidigung, das weiß doch jeder.
Ja, jeder Hörzuleser weiß das.
Ach stimmt, in der Hörzu steht das dann nicht.
Nee, aber ich finde, das ist immer ein super Satz, den muss man viel häufiger fallen lassen. Genau. Vieles aus dem Leben von Beethoven war mir entfallen.
Ja, sowieso.
Ja, merke ich mir. Gut, also bitte, Entschuldigung. Ja, was ist dir denn entfallen? Klär uns auf. Was hast du vergessen im Leben von Bobby Fischer?
Was habe ich vergessen? Wenn man das so ein bisschen sich zurückerinnert, Bobby Fischer war ja so ein Wunderkind. Jetzt ist es beim Schach ja immer so, dass es ja immer irgendwelche Wunderkinder gibt. Dass die alle naslang, die werden immer jünger und dann heißt es, oh, der hat einen IQ von 180 und der hat, im Schach gibt es so eine Elo-Zahl. Das ist so die Spielstärke, daran kann man sich halt irgendwie messen. Je höher die Zahl ist, umso besser ist man. Nur er hat das irgendwie geschafft, ich sag jetzt mal, jetzt muss man auch die Zeit ein bisschen zurückdenken, 1956 ist er bei den Jugendmeisterschaften hat er haushoch gewonnen, so ungefähr. Und ist dann quasi die Karriereleiter immer höher gestiegen. Man darf aber jetzt nicht vergessen, es ging halt immer darum, dass wir sind im Kalten Krieg und dass Amerika und Russland natürlich im Endeffekt sich ja stark beäugt haben. Und man weiß ja auch mittlerweile, dass die Russen natürlich auch auf Kuba Raketen stationiert hatten. Und das war ja alles sehr, ja, war eine heiße Zeit im Kalten Krieg, wenn man das so sagen kann. Und jedenfalls genau in dieser Zeit kommt er quasi auf den Schach-Olymp immer weiter nach vorne. Und die Russen haben ja eine ganz große Schachtradition. Das heißt, es gibt da ganz viele Vereine. Und wenn man in der Schule, wenn das Talent entdeckt wurde, da wurde es halt auch gefördert. Es gab dann, ich sag jetzt mal, Universitäten oder es wurde gewisse Förderprogramme. So. Und im Endeffekt, das hatte er alles nicht. Und nur mal so eine Zahl zu haben, ich glaube, in Russland gab es damals 300.000 aktive Spieler und die besten 3.000 wurden gefördert und in Amerika nicht. Da gab es 3.000 Spieler, die halt einfach sich irgendwie so durchwuseln mussten. Und Bobby Fischer war, der Vater war, der war irgendwie verschollen, beziehungsweise der ist irgendwann abgehauen und hat auch keinen Unterhalt gezahlt. Also die Mutter hat halt auch gucken müssen, dass sie die beiden Kinder, der hat noch eine Schwester gehabt, durchbringt. Naja, und er hat halt immer weiter sich nach vorne gekämpft, hat irgendwann mit 16 die Schule abgebrochen, ist dann, hat immer weiter nur Schach gespielt, bis es dann irgendwann in Reykjavik so weit kam, dass er dann um die Weltmeisterschaft gekämpft hat. Und das war im Endeffekt ein Kampf der Systeme. Und das hat er nachher für sich gewonnen, also nicht nur für sich, sondern natürlich auch für Amerika, wurde hochgejubelt, nur er war eine unglaublich schwierige Persönlichkeit, also hatte schon damals schon schizophrene Züge gehabt, beziehungsweise teilweise, er war schon sehr abgedreht und hat teilweise Forderungen gestellt, die andere Leute halt einfach nicht erfüllen konnten. Ich will jetzt auch gar nicht jetzt so tief ins Detail gehen, nur es ist halt so, dass er danach für das darauffolgende Jahr nicht mehr zum Weltmeisterschaftskampf angetreten ist, den zu verteidigen. Das heißt, er hat den Titel verloren, wurde halt aberkannt und dann war der 20 Jahre verschwollen. Er war einfach weg von der Bildfläche. Also er hat dann irgendwo in Amerika in so einer Einzimmerwohnung gelebt, einfach nur so für sich. Und eines Tages ist irgendeine Schachspielerin aus Jugoslawien, hat ihm einen Brief geschrieben. Sie hat einen Brief geschrieben, in dem sie zuerst geschrieben hat, sie haben einen Staubsauger gewonnen. Und dann hat er den Brief aufgemacht und hat gesagt, so, ich möchte mich vorstellen, mein Name, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, warum spielen Sie kein Schach mehr? Und dadurch ist ein Kontakt entstanden und über 4 Jahre hat sie ihn bearbeitet, dass es dann diesen Rückkampf nach 20 Jahren gegeben hat. Und der fand in Jugoslawien statt, nur jetzt Jugoslawien war in der Zeit, war ja im Krieg und dann haben die amerikanischen Behörden gesagt, und es gab ein Preisgeld, ich glaube, weiß gar nicht, von 3 Millionen Euro. Und die Amerikaner haben gesagt, du darfst nicht spielen, weil es gibt ein Embargo und das Geld, was du bekommst, das darfst du nicht behalten. Und so ist er dann nie wieder nach Amerika zurückgekehrt und ist dann irgendwie auch so, ja, ich sag mal, durch Europa so ein bisschen getingelt und irgendwann, ich sage es mal, mit 62 oder sowas, ist er in Island verstorben. Also das ist so eine ganz gescheiterte Existenz, jemand, der so ganz oben war und dann so die Leiter so nach unten genommen hat und wo man immer denkt, so, mein Gott, ey, wenn der jetzt die richtige Person an der Seite gehabt hätte, also die ihn da irgendwie mal aufgefangen hätte, das hätte was ganz, ganz Großes werden können und nicht nur für so eine kurze Zeit. Naja, und das ist halt quasi die Biografie, das halt sehr ausführlich beschreibt und das Graphic Novel ist im Endeffekt die Kurzversion davon, die sich aber genau an die Biografie gehalten hat. Also das stimmt haargenau, was da auch so zwischen den Zeilen da ganz kurz beschrieben wird. Das passt halt ganz genau. Und das ist auch ein großer Lesespaß.
Also ich finde das ja schon sehr passend, wenn Schachspieler schizophrene Züge haben. Das stelle ich mir so richtig vor, wie denn da sitzt ein schizophrener Zug, den du gemacht hast. Das geht aber gar nicht, jemand wollen. Ja, finde ich gut. Aber du hast doch eh schon mit Schach, ne? Du hast auch
Damen-Gambit. Genau, Damen-Gambit, das ist ja quasi, mir steht auch hinten drauf, der Bio, das ist das Vorbild, ne, für Bessarmen. Das Damen-Gambit, irgendwie finde ich irgendwie fasziniert es mich.
Jetzt stelle ich mir vor, und damit können wir das wieder schließen, so den Rundschluss. Was machst du denn jetzt als Schachspieler, wenn du im Halmer-Himmel landest?
Oh.
Oder so im Mühle-Himmel? So völlig unterfordert.
Mensch, ärgere dich nicht.
Ja, ja, so. Überhaupt gar keinen Bock, total über. Also, du bist völlig überqualifiziert für den Himmel und musst dann so durch den, weiß ich nicht, so Malefiz-Himmel, den Mikado-Himmel und dann kommst du irgendwann im Schachhimmel und dann sagt Kasparov so: Nee, du nicht.
Ja, aber ich denke mir, das ist ja dann nicht der Himmel, das kann ja nur die Hölle sein.
Ganzen Tag Schach spielen.
Nein, im Malefiz-Himmel zu sein. Ne?
Ja, aber vielleicht ist ja der für Schachspieler der Malefiz-Himmel der richtige.
Wer weiß.
Hast du noch Malefiz gespielt? Spielt das überhaupt noch einer heute? Malefiz?
Also ich habe das Jahrzehnte nicht mehr gespielt.
Nee. Hat hier im Publikum einer mal in den letzten 10 Jahren Malefiz gespielt?
Ja. Vielleicht sollten wir alle mal wieder eine Runde spielen.
Mal einen Club. Ja. Mal gucken, also das finde ich mal spannend, so eine Anzeige aufgeben, so... geübte Spieler, Profi, ehemalige Malefiz-Profis.
Genau, gern gesehen.
Gründen Malefiz e.V. Overath.
Und auf Mallorca wird es auch nicht gespielt.
Ah.
Auf Malle, ne?
Bist du sicher?
Auf Malle. Ah, Malefiz auf Malle.
Oh. Okay, der hat gedauert. Der ist ja dann. Kannst du den das nächste Mal ausladen? Wenn das Publikum witzig ist, das geht. Sehr schön, der Mann. Sehr gut. Hast du noch eine Ergänzung?
Ja, ich hätte jetzt die Frage, so wie du sie mir vorher gestellt hast, ist das denn dann auch ein trauriges Buch? Weil erst ist natürlich, geht es ganz lang nach oben und nachher geht es ja eigentlich steil nach unten.
Also ich finde es sehr traurig nachher. Aber so ist das Leben halt manchmal. Ne? Nicht jeder, weiß ich, Vincent, nein, aber ich weiß nicht, man kennt ja viele Künstler oder was weiß ich, Maler, weiß nicht, Van Gogh oder was weiß ich, oder Beethoven, die dann nachher schwer erkrankt ist oder irgend sowas, wo man sagt, puh, mein Gott, ist das ein harter Lebenswandel nachher gewesen, die vielleicht nur so für ihre Sache so gebrannt haben, dass sie an irgendeiner Stelle, ich sag mal, die Grenze auch überschritten haben, wo es einfach dann auch ungesund wird. Und das gibt es ja öfters.
Ja, Musiker sind da ja auch sehr bekannt für. Kann ich in meinem Buch auch, geht es auch um, in dem ersten Buch, was ich vorgestellt habe, im Soundcheck, geht es auch um den einen oder anderen Toten. Weil die sind ja auch gerne mal früh gestorben.
Das auch, ja klar.
Das muss man
ja
auch.
Club der 27.
Club der 27, genau. Und seltsame Todesarten. Also da kann man ja, da kann sich der Kollege mit den Zaubertricks hier bei so manchem noch eine Scheibe abschneiden.
Hast du noch einen schönen Tod für einen Tod eines Musikers, wo du sagst, das war außergewöhnlich?
Das ist ein sehr bekannter Tod, Bon Scott. Der ehemalige erste Sänger von AC/DC ist ja gestorben, weil sie, und das finde ich komisch an der Geschichte, tragikomisch, weil sie ihn vergessen haben. Also die waren im Auto unterwegs und haben ihn im Auto vergessen. Und dann ist er halt in der Nacht gestorben. Also man weiß jetzt, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auch den Klassiker. Also ich glaube, so eine natürliche Todesursache bei Musikern ist ja an eigenen Erbrochenen erstickt, Überdosis und Alkohol. Bei ihm würde ich jetzt alles drei unterschreiben. Mhm. Tatsächlich, weil sie ihn im Auto vergessen haben. Die sind halt alle irgendwie ziemlich voll aus dem Auto raus und er hat dann im Auto gepennt und am nächsten Tag war er tot. Das fand ich jetzt so eine ungewöhnliche, weil so, das hat noch so eine dramaturgische Wendung mehr, dass die dann anderen irgendwie, wo ist denn Bonn? Keine Ahnung.
Im Malefiz-Himmel.
Im Malefiz-Himmel. Oh, das wäre, wenn der wäre auch so ein Kandidat, der so komplett in den falschen Himmel kommen könnte. So. Oder in die falsche Hölle, in dem Fall ja wahrscheinlich. So, Alex, wir haben wie immer, wer Didi Hallervorden noch kennt, der hat ja immer den gespielten Witz zum Schluss gemacht.
Ja.
Und wir haben auch diesmal wieder was vorbereitet. Unsere Hörer, unsere Dauerzuhörenden wissen, was jetzt passiert. Wir hatten schon mal einen sogenannten Soundblurb, den wir kreiert haben. Da haben wir beide damals auf der Frankfurter Buchmesse einen Preis für bekommen. Das sind kleine Hörspiele, die in Bücher einführen. Da werden dann Protagonisten genommen, die im Buch vielleicht gar nicht so wichtig waren, aber die dann ihre Sicht der Dinge schildern. Oder wir haben den Faust mal genommen und haben den Mephisto aus dem Faust genommen und haben den in eine Polizeiwache gesetzt und einem klassischen Verhör unterzogen, wo ihm der Kollege halt anhand von Textstellen vorgeworfen hat, was er alles Böses gemacht haben soll. Und das war so ein Lucifer-Typ, der sich dann immer rausgewunden hat. Und jetzt kriegten wir, also das Problem war so ein bisschen, dass der Buchmarkt damit total überfordert war, weil die mit Social Media 2019 noch nicht viel anfangen konnten. Und wir waren gerade dabei, das zu beerdigen, weil wir gesagt haben, ja okay, es ist ein schönes Produkt, es ist toll, wir haben Preise dafür gekriegt, aber wenn es keiner haben will, nützt es nichts. Und jetzt an dem Tag, an dem wir beschlossen haben, wir lassen das bleiben, riefen uns die Heidelberger
Literaturtage an.
Literaturtage an, genau. So, und dann haben die gesagt, sie wollen eine Audioausstellung machen, ob wir 3 Soundblurbs für sie machen könnten. Und das muss jetzt aber irgendwas mit Heidelberg zu tun haben. Und dann haben wir uns angeguckt, so Heidelberg. Also ist ja eine tolle Stadt, aber autorenmäßig hat das jetzt nicht so viel hergegeben. Und dann haben wir als eine ist uns dann eingefallen, weil wir diesen Literaturbetrieb dann häufig dann doch so ein bisschen zu trocken fanden, haben wir einen Soundblurb gemacht. Ich gebe dir schon mal deinen Text, du musstest das lesen, was fettgedruckt ist. Haben wir einen Soundblurb gemacht, wo wir uns vorgestellt haben, wenn Victor Hugo, der viel mit Heidelberg zu tun hatte, wenn der jetzt heute leben würde und müsste sich so einer Castingshow stellen, wie Deutschland sucht den Superstar. Und ich bin jetzt nicht der weltbeste Dieter Bohlen-Imitator, deswegen möge man mir das verzeihen. Ich versuche das so gut, wie ich es hinkriege. Wir haben dann noch am Tisch, achso, das kommt alles im Vorspann. Genau, also du bist Victor Hugo. Mhm. Ne? Alles, was fett gedruckt ist, find dich kurz in die Rolle rein. Ne? Du bist Autor und sehr ernsthaft. Wir brauchen da jetzt, das hatte ich ja vorhin schon angedroht, wir brauchen da eure Unterstützung. Weil eigentlich sitzen in dieser Jury 3 Leute, wir sind aber nur 2 jetzt noch. Ihr müsstet die Rolle des Florian Silberförster übernehmen, der im Grunde immer nur einen Satz sagt, beziehungsweise ein Wort: großartig. So, das müssten wir einmal ganz kurz, also wirklich so mit so einem fränkischen großartig. So, können wir das mal einmal bitte ganz kurz haben von allen auf 3? 1, 2, 3.
Großartig.
Ja, das ist perfekt, perfekt. Immer wenn ich so mache, dann bitte einmal alle zusammen.
Großartig.
Großartig. Wunderbar. So, wir haben da auch das Original-Intro haben wir jetzt noch dazu gelassen. Und keine Sorge, es ist nicht lange. Aber wir fanden es halt so schön, dass es halt dann jetzt dann verewigt ist.
Herzlich willkommen zu Heidelberg sucht den Superautor, der Literaturcasting-Show aus Heidelberg. Heute in der Jury Peter Bohlen, Heike Plum und Florian Silberförster. Das Thema der heutigen Autoren: Heidelberg. Und los geht es mit unserem ersten Autor, Victor Hugo.
Vielen Dank, dass ich hier vorsprechen darf.
Ja, hallo, ne? Für alle, die Hugo nur als Getränk kennen, ne? Auch hier in der Jury.
Hä?
Großartig.
Bis 1802 geboren, ne? Ja, schon ein bisschen bekannt, ne? Und hast ja so einige Dramen, Gedichte und Romane schon rausgehauen. Unter anderem Notre Dame de Paris oder Der Glöckner von Notre Dame.
Hab ich gesehen.
Großartig.
Du bist politisch engagiert, ne? Kämpfst so für ein geeintes Europa und eine europäische Währung.
Großartig.
Und hast 3 Rheinreisen gemacht, ne? Von denen du uns heute so ein bisschen erzählen willst. So Schwerpunkt Heidelberg, richtig?
Das ist soweit richtig. Ich war vom 6. bis 10. Oktober 1840 in Heidelberg und habe einen Brief diesbetreffend an meinen Malerfreund Louis Boulanger geschrieben, aus dem ich nun vorlesen möchte.
Brasil, Louis, das kenne ich, ne?
Großartig.
Okay, Victor, ne? So gut, dann leg mal los hier mit deinem Brief, ne?
Nehmen Sie sich in Acht, mein lieber Louis. Ich bin ganz in der Stimmung, Ihnen einen endlosen Brief zu schreiben. Sie erwarten 4 Seiten von mir und 100 will ich dir geben. Wie Orosmane versichert.
Echt jetzt? Du willst uns hier 100 Seiten um die Ohren hauen? Nee, da musst du jetzt schon mal ein bisschen kürzen. Ne? Nur jetzt mach mal nur die Hammerzeilen.
Genau.
Ja, gut. Dann sollte man nicht durch Heidelberg fahren. Also man sollte sich hier aufhalten. Man müsste hier leben.
Ja, geht doch, du. Mehr davon.
Heidelberg liegt unter Bäumen geborgen am Eingang des Neckartals zwischen 2 bewaldeten Höhenrücken, die stolzer sind als Hügel und weniger schroff als Berge. Es besticht durch seine wunderbaren Ruinen. Seine beiden Kirchen aus dem 15. Jahrhundert, sein bezauberndes Haus aus dem Jahre 1595 mit roter Fassade und vergoldeten Statuen und sich Gasthof zum Ritter. Ich werde da ein paar Auslassungen einflechten.
Hä?
Großartig.
Also, wir sind jetzt in Heidelberg. Als der Poet der dies Haus gebaut hat, mit der Errichtung fertig war, hat er in dem goldenen Buchstaben in der Mitte der Frontseite folgenden ergebenen und frommen Vers eingemeißelt. Si Jehova non adverdict donum frustara laborant et fiticanis eam.
Hä?
Großartig!
Oh Mann, ihr habt ja gar keine Ahnung. Das heißt, wenn Jehova das Haus nicht baut, dann mühen sich die, die es bauen, vergebens. Oder nach der Luther-Bibel, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die, die daran bauen. Alles klar?
Richtig.
Okay, Viktor. So, jetzt mal lass mal den alten Kram beiseite. Hast du mal was Flottes im Letter?
Ja, selbstverständlich. Apropos, ich frage mich hier öfters als anderswo, wenn ich durch ein Dorf oder einen Weiler komme, wie derart hübsche junge Mädchen so hässlich alte Frauen werden können.
Gruselig, ehrlich.
Großartig.
Hä?
Soll ich gruselig?
Ja, mach mal gruselig hier. Mach mal, oh.
Auf dem namenlosen Burg ist es in der Dämmerung ebenso, allerdings ins Schauerliche gewendet. Alle Schattenungeheuer erwachen und beginnen umherzukrabbeln. Die Fledermaus schlägt mit den Flügeln, die Spitzmaus hämmert mit ihren Zähnchen an der Mauer, die Kröte lässt ihr abscheuliches Wimmern ertönen. Dann wieder glaubt man im Gebüsch Schritte zu hören. Ich hatte es eilig wegzukommen. Mir war, als verließ ich ein Grab und würde das Leben wieder erblicken.
Großartig!
Ja, Viktor, da war da schon viel Gutes dabei. Ich sag mal, wer mehr wissen will, sollte das Buch Heidelberg, man müsste hier leben, aus dem Morle Verlag lesen. Da ist der ganze Brief drin. Also mir hat's gefallen, von mir aus kann er bleiben, ne? Was sagt ihr?
Großartig!
Dreh dich mal!
Heike, das ist hier nicht Germany's Next Top-Autor.
Oh.
Danke, das war die aktuellste, neueste und beste Folge von... Schuss vom Mo. Ja, ich fand das sehr lustig. Das wurde dann vorgespielt in einem Container neben dem, also es gibt in der Heidelberger Literatur, da gibt es ein Lesezelt, so eine Jurte, und daneben war halt ein Container, war das, ne? So ein Glascontainer. Also, und da hatten die dann 4 Hörstationen aufgebaut, wo die Leute das gehört haben. Und wir sind dann da hingegangen und haben uns das von draußen angeguckt, wie die da drinnen gehört haben. Das fand ich immer sehr lustig, wenn man ungefähr genau wusste, wo die gerade sind. Aber fand ich eine nette Idee und war auch sehr schön, aber war mal was ganz anderes. Gut.
Großartig.
Großartig. Ja, ich habe mir diesen beim Schreiben Silberförster, wie heißt der wirklich, Florian Silbereisen.
Eisen.
Ne? Ja, da gibt es doch irgendwas, gibt es irgendeine so eine Verarsche von Switch oder so, wo der dann immer noch rumschaut. Großartig. Und überhaupt keine Ahnung, wovon er eigentlich redet, aber fand ich schön. Jetzt ist er ja Kapitän geworden. Auch schön. Vom Traumschiff, ja, neuer Kapitän vom Traumschiff. An alle da draußen, wenn es euch gefallen hat, und auch an alle hier drin, wenn es euch gefallen hat, tut uns einen riesen Gefallen. Erstens, empfehlt den Podcast weiter, dann können wir größer werden, kriegen mehr Hörer und können noch mehr Leute von unseren und allen anderen tollen Büchern überzeugen. Das ist das eine. Und das andere, wenn ihr Lust habt, jetzt eins dieser Bücher zu kaufen, könnt ihr uns einen zweiten riesen Gefallen tun, und der wäre: bestellt die Bücher über unsere Affiliate-Links. Das kostet euch keinen Cent mehr. Wenn ihr bei uns in den Shownotes auf das Buch geht, was ihr haben wollt, landet ihr bei Genial Lokal. Könnt da dann den Alex zum Beispiel als euren Lieblingsbuchladen angeben. Das Buch wandert in den Warenkorb und dann kann es bei dir abgeholt werden.
So ist es, ja.
Oder es kann auch geschickt werden. Aber wir kriegen davon einen kleinen Obolus, dass wir uns dann auch weiterhin den Luxus leisten können, solche Sachen zu machen. Aber wie gesagt, es kostet euch nicht mehr. Ihr macht uns eine Freude. Ihr könnt den Podcast auch bewerten. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir hatten heute dabei, noch mal kurz die Zusammenfassung:
Elena Fischer, Paradise Garden, Andrea Nagele und Nebenan der Tod.
Ich hatte Bernhard Hoeker, Das Katzenhuhn, Juri Riceo, Traum im Polarnebel und von Frank Brady die Biografie über Bobby Fischer und auch aus dem Knesebeck Verlag Das Graphic Novel.
Ich hatte Camilla Leckberg, Henrik Fexeus oder Fexeus, Schwarzlicht und den Sammelband Soundcheck von Diogenes Geschichten für Musikfans von allen möglichen Autoren. In dem Sinne, danke, dass wir hier sein durften. Danke, dass ihr hier wart. Noch ein letztes.
Großartig!
Jawohl!
Schuss vorm Buch.